Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 16 bis 34. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, also auf die Begleiter, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Und er redete zu den Juden und zu den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikurer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, er wolle fremde Götter verkündigen, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag, das ist ein Hügel mit einem großen Platz. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn genau auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was es ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag, diesem Platz, und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott, Klammer auf, gewidmet. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen und silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggeschaut, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis und den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, begannen sie, die einen zu spotten, die anderen sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, Stadtrat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also eine lange Geschichte, möchte beten und dann wollen wir gemeinsam drüber nachdenken. Lieber Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Du hast es schreiben lassen durch deine Autoren, du hast durch deinen Heiligen Geist ihnen die Worte in die Feder gegeben und sie sind uns bis heute überliefert. Und sie sollen das Licht sein auf unserem Weg, eine Leuchte und die Orientierung in unserem Leben. Und nun wollen wir darüber nachdenken, wie wir unseren Glauben an dich leben und bezeugen in dieser Welt, in der wir leben. Und wir wollen diesen Text genauer anschauen und etwas davon lernen. Und wir wünschen uns, dass wir dich bekennen in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, im Verein, bei unseren Nachbarn und Mitmenschen und auch Verwandten, die dich nicht kennen, und wir beten um deinen Heiligen Geist, dass wir heute dazu etwas mitnehmen können. Amen. Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Wer mich nicht kennt, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Zeven. Und unsere beiden Gemeinden verbindet schon längere Zeit eine Freundschaft, die geht schon, glaube ich, 20, 25 Jahre zurück. Und ich freue mich, dass ihr mich heute eingeladen habt. Das Thema heute heißt, und ich sage es doch, oder und ich sage es trotzdem. Und wir wollen den Text anschauen und beginnen gleich mal mit dem Vers 16. Dort heißt es, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Nun, Paulus ist auf Missionsreise. Er hat sich vorgenommen, Menschen in Kleinasien über den Retter Jesus Christus zu berichten und zu erzählen und ihnen das Angebot zu machen, sich auch Jesus anzuvertrauen, ihr Leben Jesus zu geben. Er kommt nun also nach Athen, und wie wir vielleicht auch mal eine Städtereise machen, dann gucken wir uns natürlich ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an. Er geht also da durch die Stadt und huch, huch, er sieht da ganz viele, ja, es heißt hier Götzenbilder. Es werden wohl Statuen und Bilder gewesen sein der griechischen, römischen Götterwelt. Ja, wir kennen den Göttervater Zeus, Hermes, den Götterboten, Bacchus, der Gott der Fruchtbarkeit, Weinanbau, heute heißen ja auch noch viele Weinhäuser Bacchus und so weiter, Weinbau, Fruchtbarkeit und andere, Artemis und wie sie alle hießen. Nun geht er durch die Stadt und ja, freut sich nun ganz und gar nicht über das, was er da sieht, denn er selber, gucken wir mal auf Paulus, wo kommt er her so, was war er für ein Mensch? Bevor er zum Glauben an Jesus kam, war er ja Pharisäer. Er wurde unterrichtet im Gesetz und im Alten Testament. Und da kannte er natürlich das erste Gebot. Das war ihm natürlich Tag und Nacht präsent. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und mit diesem Gepäck auf dem Rücken geht Paulus durch Athen und es heißt es jetzt, sein Geist ergrimmte. Ja, er wurde sauer, er wurde traurig. Was gehe ich hier auf Missionsreise und möchte Jesus Christus verkündigen? Und die Leute leben in einer ganz anderen Welt. Sie leben in einer Götterwelt, sie widmen ihnen Statuen und Feste und ihre ganzen Wertvorstellungen und wie sie leben, ist angelehnt an ein ganz anderes Weltbild, als er das kennt, als Pharisäer, als Jude, als einer, der das Alte Testament studiert hat und natürlich auch das erste Gebot kennt. Er fühlt sich zutiefst unwohl in dieser Stadt Athen. Sein Geist ergrimmt und vielleicht hätte er am liebsten die ganzen Statuen umgeschmissen. So ähnlich, wie wir es im Alten Testament ja auch finden, dass Könige andere Götter angebetet haben und der nächste König, der kam, hat dann die Statuen wieder entfernt. Das hätte er ja bestimmt gerne getan und da steigen wir mal ein auch in die Übertragung zu uns. Denken wir mal an das letzte Betriebsfest, das letzte Vereinsfest, das wir hatten und wie wir uns da fühlen als gläubige Menschen. Oder die letzte Beerdigung, wo wir waren, wo wir mit Menschen zusammen waren und mal so hören, über welche Themen unterhalten sich denn die Menschen? Was macht ihr Leben aus? In welcher Lebenswelt leben sie eigentlich? Wenn wir so ein bisschen analysieren, die wenigsten Menschen, oder uns geht es vielmal genauso wie dem Paulus, zunächst mal ohne unsere Gefühle, aber wenn wir mit Jesus Christus, mit unserem dreieinigen Gott, kann man auch sagen, unterwegs sind und Jesus unser Retter ist, dann hat das auf uns ja auch abgefärbt. Unsere Meinung, unsere Werte und so weiter sind ja geprägt von dem, was wir in der Bibel lesen, und wir sind auf dem Wege, es immer mehr so auch leben zu können, wie Jesus das gesagt hat und was er seinen Nachfolgern mit auf den Weg gegeben hat, in der Bibel, in der Bergpredigt zum Beispiel und so weiter. Sind wir aber auf dem Verwandtschaftsfest, sind wir auf einer Beerdigung, hinterher beim Kaffee trinken, sind wir beim Firmen- oder Vereinsfest, dann stellen wir genauso fest wie der Paulus auch, die Leute leben zum größten Teil in einer ganz anderen Welt wie wir. Sie haben auch ganz andere Wertvorstellungen. Wir haben heute, die wenigsten Leute glauben überhaupt an eine persönliche Beziehung zu Gott, an einen persönlich erlebbaren Gott. Sie haben eine hohe Wissenschaftsgläubigkeit. Man mal so sehen im Fernsehen und so, wenn es um den Anfang der Welt geht und um die Erklärung der Welt so aus dem Philosophischen, dann kommen die Quantenphysiker zu Wort und dürfen jetzt ihre Position der Weltdeutung darlegen. Also Physiker sind heute da, uns die Welt zu erklären, weil die meisten Menschen das glauben, was man eben Wissenschaft nennt. Es kommen weniger Philosophen zur Sprache und noch weniger Theologen zur Sprache, sondern die modernen Weltpastoren sind dann die Wissenschaftler. Wenn man sie aber mal wirklich fragt, zur Gottesfrage zum Beispiel, Lech zum Beispiel, weiß nicht, wie der Vorname heißt, gibt es auch schöne Videos, ist ein gläubiger Mensch und er beschäftigt sich auch damit, dass er eben auch die Frage nach Gott mit dem Publikum diskutiert. Aber viele Leute leben heute in ihrem Atheismus mit eigenen Wertanschauungen. Der Egoismus ist super stark ausgeprägt. Wir sehen das in der Werbung. Es geht immer nur um mich, um mein neues Make-up, um mein neues Outfit, Auto. Immer ich. Das wird natürlich gepflegt in der Werbung und davon lebt die Wirtschaft. Östliche Religionen sind auch im Trend. Also wir sehen bis hin zum Besprechen von Warzen, wenn ich irgendwo, Karin kann da ein Lied von singen, von einer Kollegin und so weiter. Alles Mögliche wird benutzt und wir kommen uns manchmal ähnlich vor wie Paulus. Sie leben oder die Menschen leben zu einem großen Teil in einer ganz anderen Welt wie wir. Und wir hätten ja auch unsere Antworten. Wir hätten die Antworten aus der Bibel. Aber zum einen trauen wir uns manchmal gar nichts mehr zu sagen. Zum anderen kennen die Leute das ja gar nicht und leben halt nach dem, was sie rechts und links hören. Und sie suchen ja auch nur nach Halt und Lösungen für ihr Leben. Und sie benutzen halt das, was auf dem breiten Weg zu finden ist. Und wir wissen, wir als gläubige Menschen sind halt nun mal auf dem schmalen Weg unterwegs. Und so sind es halt auch viele, die dort ihr Glück suchen oder die Lösungen suchen für ihr Leben. Und dann kann es schon mal vorkommen, denkt einfach mal drüber nach, so an so ein Familienfest, Firmenfest, Vereinsfest. Und es sind solche Themen, und da gibt es vielleicht einen ganz Schlauen, der vielleicht sagt, naja, da gibt es noch ein paar Dumme, die gehen in die Kirche und so, oder glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, hat auch mal eine Lehrerin zu einer unserer Töchter gesagt, beziehungsweise im Biologieunterricht in Bezug auf die Evolution, hielt sich für besonders schlau, aber vor der Klasse 30 Leute, da hat man natürlich eine Verantwortung, auch welche Lebensbilder ich weitergebe, und diese Biologielehrerin war also komplett überzeugt, dass die Evolution auch die Welt im Ursprung hervorgebracht hat, wobei ich jetzt nicht über Evolution, ja oder nein oder hin oder her, die Evolution ist ja ein nachweisbarer Vorgang, da will ich nicht drauf eingehen, aber über die Verantwortung daraus abzuleiten, deshalb sind alle Leute dumm, die an Gottes Schöpfung glauben, in welcher Art und Weise auch immer. Dann kann es schon sein, wir fühlen uns in so einer Versammlung oder in so einem Fest etwas unwohl. Uns ergrimmt auch der Geist. Wir trauen uns vielleicht nicht recht, Antwort zu geben und dagegen zu halten und halten uns zurück, aber in uns kocht es und wir sind vielleicht froh, wenn wir abends wieder zu Hause sind. Vers 17 und 18, erst ist sein Geist ergrimmt, dem Paulus sein Geist. Er hätte jetzt auch sagen können, komm, da reisen wir weiter. Die sind so von ihren Götzen da überzeugt, das bringt sowieso nichts. Ich gehe von Athen nach Korinth, da gibt es vielleicht noch so ein paar, bei denen kann ich anknüpfen. Nein, er redete jetzt auf dem Marktplatz zu den Juden und Gottesfürchtigen und in der Synagoge. Dann kommen einige Philosophen, Epikureer, also Epikur ist ein Philosoph und die Anhänger sind die Epikurer und die Stoiker, auch eine griechische Philosophenschule, und stritten mit ihm. Also hier kommt schon mal die erste Ermutigung eigentlich für uns, was wir aus dem Paulus mitnehmen können. Es ergrimmt sein Geist. Man sieht jetzt nicht, ob er da gebetet hat oder nochmal ins Gebet ging, um das zu überwinden, aber er fand Überwindung seiner negativen Gefühle. Er ist also nach seiner Gewohnheit zu Menschen gegangen, um mit ihnen über Jesus Christus zu sprechen. Und da fällt auch auf so ein bisschen die zwei Gruppen. Er sprach mit Gottesfürchtigen in der Synagoge und er sprach auf den Markt mit Leuten, die Anführungszeichen zufällig vorbeikamen. Also wenn es uns so geht, dass wir manchmal auch ganz andere Lebenswelten vorfinden bei anderen Leuten, dann dürfen wir einfach hier mitnehmen, es gibt auch Wege, wie jetzt zum Beispiel Paulus aus seiner Traurigkeit und diesem ergrimmten Geist herauskommt und wieder fähig wird zu reden. Vielleicht ist es auch die Vorbereitung von Gesprächen im Gebet. Wenn ich solche Menschen habe in meiner Firma, von denen ich weiß, das sind Atheisten, wissenschaftsgläubig hin und her, dass ich vielleicht anfange mit Gebet, mit einem kontinuierlichen Gebet, so eine kleine Patenschaft vielleicht für einen Arbeitskollegen, einen Studienkollegen oder einen Vereinskollege, damit ich innerlich erstmal in die Lage komme auch, also damit Gott natürlich sein Werk tut, aber in mir muss auch was stattfinden, denn meine negative Stimmung gegenüber Menschen, die ganz anders leben, die muss auch überwunden werden. Wenn ein Mensch merkt, ich will nur missionieren und es liegt mir gar nicht am Mensch, es geht nur um meine Weltanschauung weiterzugeben, da brauche ich vielleicht schon gar nicht anfangen. Aber wenn ein Mensch merkt, der meint es ehrlich, es geht um mich und da ist ein offenes Herz zu mir gewandt, dann kann einiges passieren auch. Und das, denke ich, ist eine Sache, das steht jetzt nicht hier, dass Paulus gebetet hat, aber irgendwie muss er seinen Grimm überwunden haben, sonst wäre er in einem Vers später gar nicht sprachfähig gewesen. Er sprach mit Juden und Gottesfürchtigen und zu Leuten, die so zufällig vorbeikamen. Vielleicht auch eine Sache mit den Gottesfürchtigen, vielleicht können wir sagen, das ist auch das Gespräch mit Menschen, die so im Umfeld der Kirche sind. Leute, die vielleicht sich evangelisch nennen, aber vielleicht alle 5 Jahre mal in die Kirche kommen. Oder Menschen, die mal aktiv mit dabei waren, die aber irgendwie aus dem Blickfeld gekommen sind. Also unseren Glauben bezeugen ist nicht nur vor den völligen Neulingen des Glaubens, sondern auch vor Leuten, die vielleicht aus Enttäuschung oder Lebensführungen oder was sie hatten, den Kontakt zum Glauben, den Kontakt zur Kirche verloren haben. Also auch dahin wendet sich Paulus, die sogenannten Gottesfürchtigen. Könnte man ja sagen, ja, was müssen die jetzt denn da noch viel wissen und so weiter. Aber das können wir vielleicht übertragen auf Menschen im kirchlichen Umfeld. Aber auch Menschen, die zufällig, Anführungszeichen zufällig, mit uns ins Gespräch kommen. Weiß um eine Geschichte, bin ja auch noch in der Technik tätig als Ingenieur und vor einigen Jahren habe ich jemand abgeholt, einen Geschäftsführer einer Firma, und wir sind auf seine Baustelle gefahren und hatten vorher einen Tässchen Kaffee getrunken, dann kam er zu meinem Auto und sieht den Fisch auf dem Auto und dann hat er gefragt, Herr Mattes, sind Sie Christ oder Angler? Dann sage ich, ja, ich bin beides, weil ich auch manchmal zum Angel gehe. Ne? So, aber er war innerlich offen und dann fuhren wir und sprachen miteinander, waren auf dem Parkplatz der Baustelle und dann haben wir da noch eine halbe Stunde palavert, obwohl wir da alles mögliche Technische angucken wollten und so weiter. Und ich konnte ihm ein Zeugnis meines Glaubens geben. Also auch vielleicht, ja, Fisch am Auto, letztens, oder war auch schon Jahre her, war ich auf einem Geburtstag und habe bei einem anderen Menschen, von dem ich es gar nicht gedacht habe, einen Fisch auf dem Auto gesehen. Und dann sagte ich, ach, du hast auch einen Fisch auf dem Auto, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Dann war das ein Katholik. Und er sagte auch, ich glaube auch und möchte meinen Glauben vor den Menschen bezeugen. Also habe ich so einen Fisch aufs Auto gemacht. Und das hat mich sehr gefreut, dass auch ein Katholik sich einen Fisch kauft und ans Auto klebt. Also auch da gibt es Möglichkeiten, zufällig, Leute, die zufällig mit uns ins Gespräch kommen, an der Tankstelle und so weiter. Gut, da haben wir manchmal das Problem, dass man relativ schnell jetzt was abrufen muss, ne? Zwischen Tankhebel eingelegt und an die Kasse gehen. Noch irgendwie so eine Frage, was ist das mit dem Fisch auf dem Auto und so weiter. Also, ich denke, das Erste ist an der Stelle eben auch, wohin sich erstmal der Paulus wendet, nämlich an Gottesfürchtige und Leute, die sich da eingestellt haben, auch die scheinbar zufällig da mit dabei sind. Und jetzt kommt eigentlich das Große an dieser Stelle. Und ich bin ja spätberufener Pastor und als ich nochmal die Schulbank gedrückt habe zur Ausbildung dahin, da haben wir diesen Text durchgenommen mit dem Thema Kontextualisierung. Nämlich wie Paulus in den Kontext dieser griechischen Götterwelt und der Menschen, die darin leben, wie er das macht. Und da musste ich auch eine Arbeit drüber schreiben, weiß ich noch. Also, deshalb ist mir das Thema sehr liebes Thema. Aber jetzt gucken wir mal, wie er so jetzt die Anknüpfung sucht. Paulus aber stand mitte auf diesem Platz, also er musste sich jetzt da irgendwie rechtfertigen, und sagt, ihr Männer von Athen, er hätte jetzt ja richtig mit dem Wellholz reinhauen können. Was habt ihr da für Zeus und Hermes und Artemis-Geschichten da bei euch? Tu das alles weg, ich bin total sauer. Nein, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Also er wird erstmal positiv. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben steht, dem unwissenden, unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also, das ist das Große, dass er jetzt einen Anknüpfungspunkt sucht und gefunden hat, um mit den griechisch-religiös denkenden Menschen überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Und das ist das Schöne. Und da hat er jetzt gefunden, eine Statue, da steht drauf, dem unbekannten Gott. Und jetzt macht er strategisch Folgendes. Er reflektiert und projiziert Gott, unseren himmlischen Vater, in diese Statue. Ja, nie und nimmer haben die diese Statue dem Gott der Juden gewidmet. Das wäre ja völlig abwegig. Nur, sie haben vielleicht gedacht, da gibt's noch einen Gott, den haben wir jetzt noch nicht richtig berücksichtigt und dessen Segen wollen wir auch noch haben. Ne? Es geht ja immer so auch um den Segen zu bekommen, Bacchus, dass man die Fruchtbarkeit eben auch hat im Wein und im Ackerbau und so weiter. Und jetzt ist das so eine Art, ja nicht Trick, aber so eine Strategie von Paulus, jetzt seinen Gott, den er jetzt, also unseren himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus, hinein zu projizieren in diese Statue des unbekannten Gottes. Also er geht auf ihre Welt ein und bringt jetzt sozusagen Jesus über diese Statue da hinein. Welche Überwindung muss das denn Paulus gekostet haben? Denn das zweite Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Ne? Und zumindest in der reformierten Tradition. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das weiß er natürlich, Paulus, und geht trotzdem über seine inneren Widerstände hinweg und sagt, ich habe nur eine Chance, mit diesen Athenern, die so viel Zeug darum stehen haben, wenn ich irgendwo an ihrer Welt anknüpfe. Und damit hat er natürlich auch uns etwas mitgegeben in der Übertragung. Er sucht einen Anknüpfungspunkt in der Welt dieser Menschen, die dort leben. Und für ihn ist es jetzt diese Statue vom unbekannten Gott. Wenn wir jetzt wieder denken an das Familienfest, an das Vereinsfest oder an die Firmenfeier oder an Menschen, die wir so kennen und denen wir gerne etwas auch vom Glauben weitergeben wollen, können wir hier eine Art Strategie schon mit übernehmen oder uns mal darüber Gedanken machen. Nämlich, manchmal ist es so, dass wir erstmal sagen, was sie alles tun müssen, damit sie Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen, ihr Leben ändern können. Wir sind vielleicht gleich mit diesem Bußkatalog unterwegs und jeden Sonntag in die Kirche und dies und jenes tun, was wir so denken. Oder wir sehen unseren Lebensstil und den identifizieren wir als den christlichen Lebensstil, sehen den anderen Lebensstil und meinen jetzt mit unseren Worten, müssten wir von einem Tag auf den anderen die Menschen von hier nach hier bringen. Aber das macht jetzt hier auch Paulus nicht, sondern er macht jetzt erstmal einen ersten Schritt, indem er diesen Anknüpfungspunkt sucht bei den Leuten. Das heißt dann für uns auch, wenn wir sprachfähig auch sein wollen über unseren Glauben, dann dürfen wir immer wieder um solche Anknüpfungspunkte beten, die uns Leute vielleicht sogar irgendwie mitteilen, in der Frühstückspause in der Firma oder auf dem Weg oder beim Vereinsfest oder sonst wo, und wir dort anknüpfen und dort mit den Menschen ins Gespräch kommen. Da ist vielleicht die Frau oder der Mann, die nach einer Scheidung in eine völlig neue Welt eintreten muss. Bisher hat man alles zusammen gemacht, jetzt oder als alleinerziehende Mutter zurückbleibt und muss jetzt den Haushalt managen, sich um die Kinder kümmern und hat jetzt einfach den ganzen Tag zu tun, überhaupt in ein neues Leben hineinzufinden. Lebensveränderungen sind oft Anknüpfungspunkte, wo Menschen, wir sehen es manchmal im Bibel-TV und so weiter, Krisen, Lebensveränderungen, Krankheiten, Probleme in Partnerschaften oder auch Scheidungen oder Auseinandergehen von Partnerschaften, ist oft ein Punkt, wo die Menschen völlig neu denken müssen, wo auch vielleicht der alte Freundeskreis, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, der auch manche Menschen ein Hindernis ist, sich als Christ auch zu entscheiden und Christ zu werden, das fällt oftmals weg und Menschen müssen in ein ganz neues Lebensumfeld hineinkommen. Das kann bei Menschen ein Anknüpfungspunkt sein, um über den Glauben zu sprechen. Zu sagen, möchtest du nicht mitkommen am Sonntag in Gottesdienst oder ein Hauskreis, weiß nicht, ob es bei euch Hauskreise gibt, aber Hauskreis ist auch immer solche Kleingruppen. Wir haben zwei Töchter, die gehen in so Jugendgemeinden einmal oder ja, jüngere Gemeinden, einmal in Freiburg, einmal in Köln. Und da, wenn man da zur Gemeinde kommt, gibt es immer einen Zettel und der heißt Next Steps. Ja, Next Steps. Und nächste Schritte. Also es geht denen darum, der Kirchenleitung, dass sie jetzt nicht nur kommen und sich auch die schöne Musik anhören und Lobpreis mitmachen, sondern dass es auch in ihr Leben geht. Und Next Steps sind meistens Kleingruppen. Und das Ziel ist, dass jeder sich in einer Kleingruppe wiederfindet, damit das Gute, was man hier so Lieder predigt, Gedanken über Gott, dass das Gute auch in eine Richtung gelenkt wird. Und Karin kann das bestätigen, wenn wir in diesen Art von Gemeinden sind, immer Next Steps. Ne? Das ist der nächste Punkt. Und da muss ich sagen, da haben wir auch eine Verantwortung als Gemeinden, solche Punkte anzubieten. Solche Punkte anzubieten, wenn Menschen an lebensveränderten Situationen sind, dass wir etwas anbieten, was wir den Menschen geben können oder sie einladen können. Ich selber bin in einem Schülergebetskreis zum Glauben gekommen. Ich war damals katholisch, aber säkular katholisch. Ich wusste nichts von Gott. Ich wusste nicht, welche Bücher stehen eigentlich in der Bibel und so weiter. Und dann bin ich da hingekommen, mein Vater ist gestorben kurz vorher, und dann war ich offen, das war mein Anknüpfungspunkt, ich weiß heute noch, der Mitschüler Waldemar hat mich eingeladen in den Schülergebetskreis, und der fand einmal die Woche oder zweimal statt. Ich bin da hingekommen und die hatten alle nie gedacht, dass ich da jemals hinkomme. Und hat mir auch keiner gesagt, ich muss mich bekehren. Aber was ich da durchgemacht habe, war eine richtige Bekehrung. Und ich bin zu einem neuen Menschen geworden in dieser Gruppe. Deshalb sind diese Gruppen so wichtig. Deshalb sind Jugendkreise wichtig, Teenie-Kreise, junge Erwachsenenkreise, Hauskreise, um Menschen auch dahin einladen zu können, wie der Paulus, Anknüpfungspunkte finden und ein Angebot haben, wo wir sie weiterführen können. Ich habe das einmal gemacht und bin heute noch so ein bisschen nicht stolz, aber froh. Auch so eine Lebensveränderung fand statt bei einem jungen Mann. Der ist in eine Studentenstadt gezogen und das wusste ich. Ich kannte diesen jungen Mann sehr gut. Er hatte vom Glauben einiges so gehört, aber war noch nicht so gefestigt. Und mir war es ganz wichtig, wenn er jetzt in die neue Stadt geht als Student, dann sollte er nicht zum Spartakusbund da oder zu den schlagenden Verbindungen, sondern der soll in die christliche Szene kommen. Und dann habe ich einen jungen Mann angerufen, der war damals bei Campus für Christus engagiert und habe gesagt, du, da kommt ein junger Mann, darf ich dem deine Handynummer geben oder WhatsApp geben, damit der, wenn der da anfängt, gleich in die christliche Szene kommt und dass das da weitergeht bei ihm. Und ich freue mich, ich triff diesen jungen Mann öfters und freue mich, jetzt hat er mir erzählt, vor nicht langer Zeit, er ist jetzt fast fertig mit seinem Masterstudium und allem Möglichen, und dass er sich überlegt, eine Kurzbibelschule zu machen. Halleluja! Ja, da hat was gezündet und da war aber auch ein Angebot. Da war dieser Campus für Christus und da waren Menschen, die auch angeknüpft haben an seine Lebensveränderung. Umgezogen von einer Stadt in die andere, keine Freunde. Und jetzt ist die Frage, wie dieser junge Mann dann dort sein Leben gestaltet, welche Freunde er kennenlernt, gute, gläubige Freunde, und kommt im Glauben weiter oder eben gerade ins andere. In die andere Richtung. Gucken wir ganz zum Schluss noch auf den Gesprächsverlauf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das mal nochmal durchlesen, irgendwann mal. Apostelgeschichte 17. Also Paulus beginnt mit der Statue vom unbekannten Gott. Also für uns irgendwo die Anknüpfungspunkte sich zeigen lassen von Gott, wo wir bei Menschen anknüpfen können. Wenn wir den Text gucken, spricht er erstmal allgemein von Gott. Also in Gott weben wir und schweben wir. Also so ein bisschen philosophische Worte findet er natürlich, um auch ein Gegenüber zu sein für die Philosophen. Dann geht's aber auch Richtung Buße und Umkehr. Ja, lesen wir, Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt für den Menschen, zur Buße und Umkehr zu kommen. Er spricht von Gericht, also auch da von, dass wir uns mal verantworten müssen für das, was wir getan und gelassen haben. Und er spricht von Auferstehung. Und das ist vielleicht auch für uns, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, glaube ich, dass auch eine längere Begleitung auch ein Schlüssel ist für, Anführungszeichen, den Erfolg oder auch Menschen wieder in die Richtung zu Gott zu verhelfen. Wenn wir vielleicht jemand haben, esoterisch oder so drauf, oder heute gehen die Leute in Wellness-Hotels, da gibt's dann irgendwelche Wunder und Heilsteine, muss man sich unter das Kopfkissen legen und dann wird irgendetwas besser oder man hat Glück oder was auch immer. Da ist natürlich auch so. Wenn wir so jemand haben, dann ergrimmt auch erstmal der Geist. Ne? Wie kann der oder die das machen? Das ist eine ganz andere Welt. Aber vielleicht dann der Gedanke, wie kann ich da anknüpfen? Diejenige oder derjenige ist ja spirituell interessiert. Und da ist eben die Frage, wie, oder müssen wir uns natürlich überlegen und geben lassen. Vielleicht ist es das Weitergeben eines Kreuzes, eines Holzkreuzes, eines Steinkreuzes, was man sich auf den Nachttisch stellen kann. Und vielleicht auch mal, er lässt ja diese Statue vom unbekannten Gott, lässt er ja stehen neben Artemis und neben Zeus und Hermes zunächst mal und geht dann zu Buße und Umkehr. Und wir denken vielleicht, also erstmal muss diejenige oder derjenige alle Heilsteine weg, den Buddha weg, der da auch noch irgendwo im Wohnzimmer steht oder auf dem Flur. Und wenn das mal alles weg ist, dann können wir über Jesus sprechen. Vielleicht ist es gerade anders, dass wir in ihre Lebenswelten unsere christliche Botschaft bringen. Und vielleicht dann auch mit Worten, na du, ich bete für dich und da gebe ich dir vielleicht so ein Kreuz weiter. Es muss das ja nicht sein, aber dass wir uns Gedanken machen. Und das ist für mich das Große, dass der Pharisäer Paulus sein Innerstes überwinden kann wegen dem Evangelium. Er sagt ja auch mal irgendwo, er macht sich gerne zum Narren für das Evangelium. Hier hat er sich vielleicht ein Stück zum Narren gemacht, dass er den Anknüpfungspunkt gesucht hat in einer völlig anderen Welt und dann eben auch dort gesprochen hat und erstmal die Leute hat stehen lassen, wo sie sind und dann aber sich gefragt hat, wo sind Anknüpfungspunkte und jetzt nochmal so, dass auch vielleicht, wenn wir Menschen vielleicht längere Zeit begleiten, dann eben, ja, Anknüpfungspunkt, die Statue, ein allgemeines Gespräch über Gott. Und dann aber schon in die Richtung Buße, Umkehr, Gericht, Auferstehung. Letztendlich geht es ja darum, dass jeder Mensch irgendwann mal sich Gedanken macht, was ist, wenn ich von dieser Welt Abschied nehmen muss. Und auch die Botschaft der Auferstehung, wir kommen von Ostern, die Botschaft des ewigen Lebens. Und auch Menschen vielleicht im fortgeschrittenen Alter, die sich Gedanken machen, wie geht's eigentlich nach dem Tod weiter. Vielleicht bestehen da auch esoterische oder wie auch immer geartete Vorstellungen. Aber wir müssen nicht erstmal alles wegnehmen, sondern einfach unsere Botschaft da mit hineinbringen und beten, dass auch der Heilige Geist natürlich sein Werk tut in dem, was wir können ja nur Boten sein, Botschafter sein. Ja. Wie geht die Geschichte aus? 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. So wird's immer sein, ihr Lieben. Auch das ist eigentlich eine Botschaft für uns. Einige. Also wir müssen immer, was ich auch vorher sagte, bedenken, wir sind auf dem schmalen Weg. Und Jesus prophezeit uns das ja. Es sind wenige, die darauf gehen. Es sind viele, die auf dem breiten Weg gehen, der aber leider nur nicht ins Himmelreich führt. Aber die wenigen, die da dürfen auch durch unser Zeugnis zum Glauben gerufen werden. Und diese Predigt, die Paulus jetzt gehalten hat, diese Philosophen, was will dieser Schwätzer, sagen die da, ne? Also die haben eine hohe Philosophie und wenn du vielleicht auf einen Studienkollegen triffst, der da, was weiß ich, mit Urknall und Quantenphysik und allem bewandert ist und der dich dann unter Grund und Boden zu reden versucht, vielleicht hast du halt bei dem keinen Erfolg. Aber es wird immer Menschen geben, die den Weg zu Jesus finden, sonst wären wir ja nicht hier, sonst wären wir jetzt zu Hause und würden Sportschau oder sonst was gucken, hätten was Besseres zu tun. Also uns hat's ja auch erreicht, also wird's auch andere erreichen. Für mich ist es hier, jetzt abschließend, letzter Satz oder letzte zwei, drei Sätze, heißt für mich, ich erkenne, dass ich manchmal auch abgestoßen bin von Menschen, wie sie leben und dass ich das aber auch überwinde. Das ist für mich die Botschaft an uns alle heute so. Ich kann jetzt nicht 100 Tipps geben, wenn du das erwartet hast, bist du enttäuscht, aber vielleicht eben das in die Lebenswelt des anderen hineinfinden und dort Anknüpfungspunkte finden. Das kann auch der Nachbar sein, der krank geworden ist und ich gehe ab und zu hin und sage, darf ich jetzt noch für Sie beten oder für dich beten? Und wenn uns das gelingt, dann haben wir gewonnen. Ja, dann haben wir da wirklich etwas erreicht. Und manchmal ist es so, dass die Menschen auch sagen, ich bin froh, dass du da warst und dass du für mich gebetet hast. Aber wir sind erstmal so ein bisschen natürlich von Scheu. Vielleicht der Nachbar lebt auch ganz anders wie wir. Und dann mögen wir gar nicht rausrücken mit der Sprache. Aber der Paulus hat es uns hier vorgemacht. Und vielleicht sind es auch erstmal die ersten 10 Besuche. Da sprechen wir nur über das Wetter, was in Heslingen Neues gibt. Aber je mehr sich dann Vertrauen bildet, desto mehr kann man auch über den Glauben sprechen. Oder bei Anknüpfungspunkten auch mal sagen, darf ich für dich beten? du hast am Montag wieder deine Therapie oder du hast am Montag wieder die nächste Untersuchung. Ich bete, möchte dafür beten, dass da ein gutes Ergebnis dabei herauskommt. Und dann sind wir auch in unserem Leben so unterwegs, wie Paulus das ist. Und das wünsche ich uns, ob Freikirche oder Landeskirche, dass wir einfach uns nicht unterkriegen lassen, weil die Welt eben immer säkularer wird. Aber du wirst immer erleben und wir werden immer erleben, dass Gott Menschen herausruft, so wie er mich und euch herausgerufen hat, so wird er auch nächstes und übernächstes und dieses Jahr Menschen in den Glauben rufen. Wir dürfen uns nur nicht klein reden lassen oder kleinkriegen lassen, weil wir eben nun mal auf dem schmalen Weg unterwegs sind und nicht auf dem breiten. Gäbe viele Botschaften, da würden uns die Menschen hinterherrennen. In 3 Jahren zum Millionär, wenn wir da ein Buch rauskriegen würden oder so, da wäre der Saal voll und jeder will das hören. Aber unsere Botschaft ist halt anders. Aber wir möchten lernen, auch der Herr wird dort Erfolg schenken zu seiner Zeit.